von Jehovas Zeugen in Deutschland.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung. Heute möchten wir Ihnen zeigen, warum die Bibel ein ganz besonderer Ratgeber ist. Dazu haben wir ein Thema ausgewählt, das uns auf Schritt und Tritt begegnet. Es geht um den richtigen Umgang mit Alkohol. Fangen wir mit der positiven Seite an. Man sitzt mit lieben Freunden im Restaurant und genießt ein gutes Essen. Ein Gläschen Wein hebt die Stimmung. Die Gespräche laufen wie von selbst und das Essen schmeckt noch besser. Genau das macht Alkohol so beliebt. Natürlich sind wir nicht die Ersten, die das festgestellt haben. Dieser begehrte Trank hat bekanntlich eine lange Tradition. Die alten Ägypter brauten Bier. Griechen und Römer waren für ihren weltweiten Weinhandel bekannt. Und die Germanen tranken berauschenden Honigwein. Nun hat die Geschichte des Alkohols auch eine tödliche Seite. Wussten Sie, dass allein in Deutschland jedes Jahr 74.000 Menschen an den gesundheitlichen Folgen eines riskanten Alkoholkonsums sterben? Das sind mehr als 200 Menschen pro Tag und Unfälle sind bei dieser Zahl nicht mal enthalten. Und was noch schockierender ist, etwa 17% der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland trinken sich mindestens einmal im Monat in einen Rausch. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wen wundert es da, dass Experten Alarm schlagen? Doch reicht ein Schild an der Supermarktkasse? Kein Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren? Was sagt die Bibel über den Umgang mit Alkohol? Es sollte nicht überraschen, dass sie durchaus einiges zu diesem Thema zu sagen hat. Denn wer kennt sich besser aus als der Autor der Bibel? Er hat den Menschen erschaffen und weiß am besten, wie Alkohol bei uns Menschen wirkt. Schon deshalb behandelt die Bibel dieses Thema sehr ausgewogen. Wein wird darin als eine Gabe Gottes bezeichnet, die das Herz des Menschen erfreut. Jesus, die größte Autorität für die christliche Lehre, trank bei Mahlzeiten durchaus Wein. Enthält die Bibel auch Hinweise zum Thema Alkoholmissbrauch? Sie blendet das Problem nicht aus und berichtet in aller Offenheit davon, dass zum Beispiel ein Mann wie Noah betrunken war. Und im Bibelbuch der Sprüche wird auch etwas Interessantes darüber gesagt. Sie hören jetzt einen Auszug aus dem Kapitel 23, Vers 29 bis 35.
Wer hat Weh? Wer hat Unbehagen? Wer hat Streitigkeiten? Wer hat Besorgnis? Wer hat Wunden ohne Grund? Wer hat Trübung der Augen? Die sich lange Zeit beim Wein aufhalten, die einkehren, um Mischwein zu probieren. Schau den Wein nicht an, wenn er sich rot zeigt, wenn er im Becher funkelt, wenn er leicht hinuntergleitet. Am Ende beißt er, so wie eine Schlange, und er sondert Gift ab, so wie eine Viper. Deine eigenen Augen werden fremdartige Dinge sehen, und dein eigenes Herz wird verkehrte Dinge reden. Sie haben mich geschlagen, aber ich wurde nicht krank. Sie haben mir Streiche versetzt, aber ich wusste es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich werde noch mehr davon suchen.
Es war nicht zu überhören, dass es hier nicht um das gelegentliche Glas Wein geht. Hier geht es um Personen, die sich lange Zeit beim Wein aufhalten. Und wenn hier von Streitigkeiten, Besorgnis und Wunden ohne Grund die Rede ist, dann sind das Probleme im zwischenmenschlichen Bereich. Gerade darunter leiden oft betroffene Familien. Der anschließende Vergleich mit dem Schlangengift erinnert an die schweren gesundheitlichen Schäden, die Alkohol anrichten kann. Auch warnt der Schreiber davor, abhängig zu werden, wenn er sagt: Wann werde ich aufwachen? Ich werde noch mehr davon suchen. Fazit: Die Bibel rät zu mäßigem Alkoholgenuss und beschreibt die katastrophalen Folgen von Alkoholmissbrauch. Damit braucht sie sich vor keinem medizinischen Ratgeber zu verstecken. Wie wir jetzt sehen werden, kann die Bibel einen erstaunlichen Motivationsschub geben, wenn es um die Frage geht, warum Nein sagen, obwohl es doch schmeckt und wenn andere auch trinken. Die Motivation, die Bibel anbietet, lautet nämlich: Lerne Gott kennen und mache ihn zu deinem vertrauten Freund. Er wird dich verstehen und er wird dich nicht im Stich lassen. Ist das eher Theorie oder Praxis? Harald Simon und seine Ehefrau Astrid aus Kaub am Rhein haben selbst erlebt, wie tief man fallen kann, wenn Alkoholkonsum abhängig macht. Sie haben auch erlebt, wie man sich mit Hilfe der Bibel daraus wieder befreien kann. Wir haben beide gesprochen und Sie hören jetzt einige interessante Kommentare.
Diese Jahre, die Jahrzehnte, wo ich gebechert habe, die sind auf keine Kuhhaut. Das war nur in der Arbeit, egal wo, von morgens bis abends hat es da gekleppert. Flachmänner, wenn die ausgingen, Nachschub holen irgendwo im Edeka, ne? Und wenn die wieder ausgingen, dann war es Nachmittag, Abend und dann Bierflasche nach Hause oder Bierdosen. Das war mein Tagesablauf. Ich habe nur Alkohol im Kopf gehabt. Nichts anderes, Alkohol, Alkohol, Alkohol. Also wenn es eine Hölle geben würde, was ja keine gibt, der Hölle, dann wärst du ja auf der Erde. Kannst du es doch fallen.
Es war eine sehr schlimme Zeit, die Ehe mit uns, weil ich hatte dann manchmal schon den Gedanken gehabt, dass wir uns erst einmal trennen. Ich habe manchmal gedacht, das schaffst du nicht, mit ihm weiterzuleben, weil es immer schlimmer wurde, weil nachher er nicht nur beim Bier blieb, kam nachher noch der Schnaps dazu und dann wurde es nachher ganz schlimm. Und da habe ich ihm ein Ultimatum gestellt. Ich habe gefragt, hör schon mal, wie ist das, entweder ich oder dein Alkohol.
Wie hat es Herr Simon dann geschafft, sein Trinkverhalten zu ändern? Was gab ihm die Kraft dazu?
Also wenn ich so mal von mir aus mit den Worten sage darf, wie mir der Schnabel gewachsen ist, dann habe ich gesagt, jetzt teste ich Jehova. Ich teste ihn jetzt, ob er mir wirklich hilft oder ob er mich wegschmeißt. So habe ich mir, entweder hilft er mir jetzt oder hilft mir nicht. Und so habe ich das Jehova, wie gesagt, mehrmals im Gebet vorgebracht. Und ich habe, wie wenn mich einer gezwickt hätte, körperlich gespürt, du kriegst die Kraft. Da drückt dich einer, da schiebt dich einer. Die Richtung musste gehen. Eine Sekunde auf die andere, ich habe keine Pulle, nichts mehr angerührt, keine mitgebracht und auch keine getrunken.
Das war genau auf einen Samstag. Ich vergesse mein Leben nicht. Das war genau auf einen Samstag. Hat er alles weggetan. Der Aschenbecher weggetan, den Tabak weggetan. Und von der Zeit an ist es genau als wie, wenn man unter eine Sache einen Strich ziehen tut.
Und was hat er gemacht, um später nicht wieder rückfällig zu werden?
Philipper 4, Vers 13. Für alles bin ich stark durch den, der mir Kraft verleiht. Der Bibelvers hat mich von Anfang an irgendwo fasziniert. Ein paar Worte haben mich so gestärkt, wenn er jetzt andere die Kraft gibt, wird er doch mir auch die Kraft geben, wenn ich möchte. Ich bin auch sein Kind und ich habe sie gekriegt. Aber ich habe mich so beschäftigt, mich in der Bibel buchstäblich vergraben mit Jehovas Wort, dass ich gar nicht auf andere Gedanken oder auf Alkoholgedanken oder was man da auch sonst, schlechte Gedanken. Ne?
Wurden diese großen Veränderungen in seinem Leben von seinem Umfeld registriert?
Der Bürgermeister sieht mich mit keine Flaschen mehr und kein Jägermeister und kein Chantre und nichts mehr geklipper und keine Bierdosen in der Tragtüte. Es kommt dann nur noch Saft drin und keine Bierflaschen mehr. Und dann guckt der, ja, da wackelt ja gar keiner mehr. Da läuft ja keiner mehr im Delirium rum, ne? So dass er da die Straßenseiten braucht, ne? So wenn er seinen gewissen Pegel hat, ne? Jetzt steht er mit Schlips und Krawatte da und gibt Zeugnis. Das ist der beste Weg, wo es gibt. Hier. Bibelstudium, Taufe, Predigtdienst, das motiviert mich jetzt. Das ist ein Gefühl, kein Verlangen mehr danach habe, das kannst du nicht beschreiben, das muss man erleben. Ne? Wie die Hilfe, du von Jehova Gott, die Hilfe kriegst, wenn er dich in seine Hand nimmt. Ne?
Sind die von Herrn Simon geschilderten Erlebnisse ein Einzelfall oder vielleicht mit religiöser Einbildung zu erklären? Oder handelt es sich um einen realistischen Weg, einen Weg, den jeder Betroffene gehen kann? Am Telefon begrüße ich Herrn Stefan Vogt, der aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit viele Jahre Erfahrung in der Suchttherapie gesammelt hat. Herr Vogt, inwiefern haben Sie mit dieser Thematik beruflich zu tun?
Ich bin Fachpfleger für Psychiatrie, habe also damals erst eine Krankenpflegeausbildung gemacht und habe noch ein paar weitere Ausbildungen gemacht und musste nochmal 2 Jahre lernen, speziell für die Fachpflegepsychiatrie und bin zusätzlich als Fachdozent für Psychiatrie und klinische Psychologie tätig, gerade was das Thema Sucht auch betrifft.
Halten Sie die Erfahrung von Herrn Simon für nachvollziehbar oder doch eher für etwas überzogen?
Nein, das kann ich absolut bestätigen, denn in den fast 17 Jahren, die ich mittlerweile gesammelt habe an Erfahrungen mit abhängigkeitskranken Menschen, ist das nur zu unterstreichen, dass die Motivation und der Glaube sowohl Motor wie auch Triebkraft zugleich sind, um sich langfristig zu verändern. Also ich habe mir das Interview des Betroffenen wirklich ganz intensiv angehört und kann dazu nur sagen, dass das Wichtigste in der Therapie der Sucht ist, die Motivation beziehungsweise die Änderungsbereitschaft an den Tag zu legen, um nicht nur mittelfristig, sondern auch langfristig Veränderungen zu schaffen. Wenn ich immer nur denke, jetzt im Moment konsumieren macht ja Spaß oder ich muss es irgendwie tun, aber ich habe nichts, was mich motiviert für die Zukunft, dann werde ich das nicht schaffen. Und wenn keine Änderungsbereitschaft, der Wille dahinter steckt, dann ist das nicht zu packen.
Was halten Sie speziell von religiöser Motivation, die sich wie in unserem Beispiel auf die Bibel gründet?
Der Glaube alleine kann ja so eine starke Motivation ausüben, den Betroffenen, dass die Zukunftsperspektiven klar sind. Ja, dass derjenige, nachdem er vielleicht vorher gar nicht weiß, ja, warum soll ich denn überhaupt trocken werden? Wofür mache ich das eigentlich? Ja, was habe ich denn davon? Dass die Motivation und der Glaube dann an Gott, an Jehova, natürlich die Motivation, das Ausschlaggebende ist, jemandem zu gefallen. Das war ja auch der Kommentar von im Interview. Ne? Der sagte ja mal ganz bewusst so, und jetzt stelle ich mal Jehova auf die Probe. Ganz bewusst stelle ich ihn jetzt mal auf die Probe. So, und wenn ich weiß, dass mir da geholfen wird oder dass ich da Unterstützung bekomme, dann ist das auch die entsprechende Motivation, die mir hilft, auch langfristig trocken zu bleiben.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Vogt.
Ich bedanke mich auch. Auf Wiederhören.
Es hängt also viel davon ab, wie man die Zukunft sieht. Negativ oder positiv. Und gerade hier entwickelt sich die gewaltige therapeutische Kraft der Bibel. Sie macht Mut, weil sie zeigt, was Gott in Zukunft für die Menschheit tun wird. Das ist der Grund, warum Jehovas Zeugen zurzeit weltweit mit über 9,2 Millionen Menschen systematisch die Bibel betrachten. Darunter sind auch solche, die ein Alkoholproblem haben. Viele von ihnen fühlen sich durch die biblische Hoffnung sehr gestärkt und gewinnen den Kampf gegen den Alkohol. Vielleicht denken Sie jetzt, lieber Hörer, naja, das hört sich ja alles schön und gut an, aber ich habe gar kein Problem mit Alkohol. Lassen Sie uns dieses Thema auch mal von einer anderen Seite angehen. Gott hat es für wichtig befunden, menschliche Schwächen in seinem Wort deutlich anzusprechen. Außerdem hat er dafür gesorgt, dass sein Rat über einen Zeitraum von mehr als 3000 Jahren bewahrt bleibt. Welchen guten Grund hatte er dafür? Darf man daraus nicht schließen, dass Gott sich für unsere Sorgen und Nöte interessiert und möchte, dass wir glücklich werden? Vielleicht konnte diese Sendung einen Beitrag dazu leisten, sich mit dieser wichtigen Frage auseinanderzusetzen. Weitere Informationen zu dem heutigen Thema und zu vielen anderen finden Sie auf unserer Website jw.org. Unsere nächste Sendung hat den Titel Zu Gast bei Freunden – die Jahreskongresse von Jehovas Zeugen. Es geht dabei um unsere internationalen Kongresse diesen Sommer und die Frage, was ist das Besondere an ihnen? Wir freuen uns darauf, Sie dazu am Sonntag, den 13. Juli, um 6:45 wieder zu begrüßen. Bis dahin alles Gute. Für heute verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag.